Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
Wir stehen ja sehr kurz vor der Bundestagswahl. Das heißt, ich habe mich natürlich wieder mit aktuellen Nachrichten aus der Wahlkampfzeit beschäftigt. Aber wirklich nachgedacht habe ich eigentlich nochmal über die Figur Angela Merkel, die ja zum Beispiel meine komplette politisch aktive Zeit als Mitglied der CDU sehr stark geprägt hat, die vielleicht zu wenig vorbereitet hat für den Wechsel in der CDU, vielleicht die komplette politische Landschaft mitgeprägt hat. Also ich habe mir nochmal darüber Gedanken gemacht, was eigentlich das Erbe von Angela Merkel ist und ob das eine vielleicht schon eine Bilanz erlaubt, ob das eine Liberalisierung und Modernisierung gut war, die sie auch dazu gebracht hat, dass sie ja teilweise auf der ganzen Welt für ihre freiheitliche Politik gefeiert wurde, oder ob sie tatsächlich auch diejenige ist, die am Ende für Spaltung und Rechtspopulismus und die Versäumnisse in der Klimapolitik persönlich verantwortlich ist.
Das ist natürlich ein Irrsinnsspektrum.
Ja.
Und es könnte ja auch sein, dass es genau dieses Spektrum ist, was diese Regierungszeit kennzeichnet. Also ich bin ja auch ganz gespalten. Also ich bin ja kein CDU-Wähler und kann mich, was ihre außenpolitische oder gar globale Bedeutung angeht, ist es natürlich unglaublich. Das wird auch ganz schwer sein, dieses Level zu erreichen für irgendeinen Nachfolger. Das ist schon mal völlig klar. Und ich finde auch, das, was bei ihr als Sozialdemokratisierung sozusagen nachgesagt wird, das halte ich auch für eine Modernisierung. Auch das würde ich als Leistung sehen. Aber klimapolitisch ist die Bilanz natürlich dramatisch schlecht.
Liegt es daran, dass man Angela Merkel nachsagt, jemand zu sein, die auf Krisen eben sehr reaktiv reagiert, aber niemand ist, der eigentlich präventiv wirklich gestalterisch Politik macht?
Wäre sicherlich ein Faktor. Das können Sie aber besser beurteilen, weil ich weiß ja nicht, wie sie im Hintergrund agiert. Ja? Und ich meine, jemand, der 16 Jahre lang ein solches Amt ausübt und wie man ja weiß, sehr intelligent ist, auch einen Witz hat, auch Dinge anders betrachten kann, als es andere betrachten, ist, glaube ich, ist es unwahrscheinlich, dass sie nur rein reaktiv ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ja, und sie hat ja auch Momente des Gestaltens gehabt, eben insbesondere bei dem Flüchtlingsthema, wo sie bei mir ja unfassbar viele Punkte eingesammelt hat. Ich habe ja sogar höchstpersönlichen Blumenstrauß ins Kanzleramt gebracht. Das war ja damals eine ganz gute Aktion, die Volker Schlöndorff angeleiert hatte, dass Leute einfach Blumensträuße dahin bringen. Und also das glaube ich nicht. Sie hat halt, das wird vielleicht eine Frage für den Regierungshistoriker sein, aber sie hat schon einen eigenen Stil entwickelt in dieser Mischung aus scheinbar nur reaktiv und unauffällig gestaltend. Also auch ein ganz anderer Typus als jetzt so jemand wie Gerhard Schröder oder sowas, ja, der ja viel mehr nach außen und schnodderig und teilweise ja auch unglaublich impulsiv unterwegs gewesen ist. Also es ist schon eine interessante politische Figur im Rückblick.
Ich muss ja sagen, dass als ich so 16, 17 war und in die CDU eingetreten bin, bin ich das ja auch noch mal in Nordrhein-Westfalen, also unter Armin Laschet und Norbert Röttgen und eher liberaleren CDU-Figuren so auf Gesamtdeutschland betrachtet. Und ich weiß, dass ich Angela Merkel damals so gut fand und auch für mich persönlich überzeugend fand, weil das, was ich aktivistisch als eigene Stile oder eigene Position ausgerufen hatte, etwas war, das sie im Prinzip mit ihrem Kurs geteilt hatte. Und das war etwas, was jetzt vielleicht auch parallel ist zu dieser Flüchtlingsgeschichte, etwas, wo ich auf einer Ähnlichkeit von Positionierung dachte, deswegen ist sie eine gute Parteivorsitzende und deswegen passt diese Partei zu mir. Und jetzt, über 10 Jahre später, glaube ich schon, dass Parteiführung eigentlich, also jetzt nochmal abgesehen von der Kanzlerschaft, dass Parteiführung nicht nur ausmacht, für Gesellschaft und Bevölkerung die richtigen, ambitionierten Ziele anzugehen, sondern dieses Ordnungsgeschäft von Interessenkonflikten auch innerhalb einer Partei zu lösen. Und dass wir sowohl bei der Vorsitzendenwahl um Annegret Kramp-Karrenbauer als auch bei der Vorsitzendenwahl jetzt um Armin Laschet eigentlich gesehen haben, dass fast die Hälfte der CDU auf so einem Friedrich-Merz-Kurs wartet oder zumindest dorthin projiziert, dass das vielleicht was mit einer politischen Verletzung durch die Modernisierung Merkels zu tun hat, dass das ein ganz großes Versäumnis ist. Also ich würde sagen, dass sie als Person und als politische Aktivistin sehr ähnliche Positionen hat wie ich und ich sie deswegen gut finde, aber dass die Aufgabe eigentlich von Parteiführung auch eben dieses Management verschiedener Lager und innerparteilichen Konflikte ist. Und da würde ich heute sagen, das hat sie nicht so besonders gut hingekriegt.
Aber wie muss man sich jetzt vorstellen, ich als politischer Laie, wie muss man sich das vorstellen, wie man das als Parteivorsitzende moderiert? Also das ist ja nicht trivial. Und wenn man solche, wie soll man sagen, solche Wiedergänger hat, wie Herrn Merz, mit sozusagen dem Wirtschaftsflügel hinter sich, das kann man ja gar nicht moderieren. Also wie sollte man das tun?
Naja, ich denke zumindest, vielleicht ist das sehr einfach gedacht, aber ich habe immer wieder auch dran gedacht, dass es zu Helmut Kohls Zeiten Figuren wie Rita Süssmuth und Heiner Geißler und Norbert Blüm auch sehr relevant, auch in Ministerpositionen gab. Während man Angela Merkel ja ein Stück weit nachsagt, in so einer Art von Triumphalismus alle Guttenbergs und so weiter hinter sich niedergemacht zu haben. Und dass das teilweise vielleicht in politischen Lagern innerparteilich eine Art von Verletzung hervorruft, die auch dann nicht geklärt ist, wenn, sage ich mal, der liberale Flügel wieder mit 51% eine Vorsitzendenwahl gewinnt, finde ich offensichtlich. Also ich glaube schon, dass man viele so auch Bosbach-Figuren und so, also vielleicht moderierende Figuren in den rechteren Flügel hinein, prominenter hätte einsetzen müssen.
Ja, das leuchtet mir ein. Und den Punkt, den Sie eben schon genannt haben unter Süssmuth, Geißler und andere, es ist ja interessant, das gilt aber, glaube ich, für die SPD in gleichem Maße, dass es die intellektuelleren Figuren in den Parteien nicht mehr gibt. Ja, in der SPD gibt es keinen Peter Glotz, auch nichts, was da jemals nachgekommen wäre. Und es liegt ja nicht an der Unintelligenz der Parteimitglieder, sondern es liegt daran, dass man diese Figuren gar nicht nach vorne holt oder sich nicht sagen lässt. Und dabei wäre ja, finde ich, in der Gegenwart so eine Deutungskompetenz für das, was jetzt aktuell passiert, eine zeitdiagnostische Kompetenz, ja extrem wichtig. Aber die Leute sind nirgendwo zu sehen.
Ich denke auch, dass es nach Merkel in der Union, aber wahrscheinlich auch insgesamt in der Parteienlandschaft so eine neue Selbstvergewissung braucht, wo man jetzt eigentlich in Abgrenzung zu den anderen steht. Und meine Erfahrung jetzt aus dem Unionswahlkampf ist, dass in vielen Wahlkreisen die Kandidaten und auch die Parteimitglieder die Flyer und Plakate, wo Armin Laschet als Gesicht und Name drauf ist, dass sie die zurückhalten und eigentlich nur für sich selbst werben oder für die Landespartei. Weil scheinbar das Selbstbewusstsein, das so extrem gelitten hat oder man immer noch irgendeine Verhärtung verspürt, weil man dieses Vorsitzendenergebnis nicht komplett teilt oder weil eigentlich die andere Hälfte der Partei dann eigentlich nicht richtig eingebunden worden ist. Und ich würde schon sagen, dass das nicht etwas ist, was nur den aktiven Politikerinnen und Politikern jetzt obliegt, sondern das ist etwas, was Angela Merkel hätte vorbereiten müssen.
Ja. Also es gibt eben dieses Gefühl von Verunsicherung, von Orientierungslosigkeit, von fehlendem Leadership, muss man ja auch sagen. Also da muss man sich ja auch diese Trielle angucken und sucht vergeblich Leadership. Ja. Klar, aber das Interessante, jetzt mache ich mal den Merkel-Anwalt, das trifft man in den anderen Parteien ja auch an, dasselbe Phänomen. Und deshalb sind die Trielle für mich negativ so interessant gewesen, weil es ja unfassbar ist, übrigens auch von der Moderatorenseite her, wie weit entfernt man von den Zeitproblemen weg diskutieren kann. Also das finde ich unfassbar. Und das ist für mich die Abwesenheit von Leadership. Also egal, ob es jetzt Frau Baerbock oder Herr Scholz oder Herr Laschet, eine Ansage zu machen, wie man sich die nächsten 4 Jahre vorstellt angesichts der doch benennbaren Probleme, die alle nicht trivial sind, das taucht überhaupt nicht auf, sondern die tun so wie Normalmodus. Und das könnte ein Versäumnis sein, was darauf zurückgeht, dass sich der Politikstil insgesamt verändert hat. Von Inhalten weg zur Personalisierung hin, von Handlung zu Zielen und diese ganzen merkwürdigen Phänomene, die zu diesem Somnambulismus, zu dieser Schlafwandlerei irgendwie führen.
Für mich ist eine offene Frage ja auch, ob Partei selbst eigentlich immer nur noch ein reproduzierendes Geschäft ist. Wir haben die seit ein paar Jahrzehnten, die 90% der Mitglieder sind auch seit ein paar Jahrzehnten drin. Und insofern ist das ja eine eingeübte Rolle, dass Rot-Grün auf der einen Seite ist und Schwarz-Gelb auf der anderen Seite. Und in dem Moment, wo ja Individualisierung und irgendwie verschiedene neue soziale Milieus auftauchen und die Schichten zumindest ihren klaren Charakteristika von früher sich auflösen, muss man ja ganz anders adressieren. Und mir fällt natürlich auf, dass wenn man auf die Parteitage der SPD oder der Union geht, dass es bei der SPD immer noch klassisch um Enteignung geht. Und dann kommt auch ein Vorsitzendenpaar heraus, das eher linker ist als zum Beispiel Olaf Scholz. Und bei der CDU ist es reproduzierend, genauso folklorisch oder folkloristisch dann eine Leitkulturdebatte. Und es kommt so eine Friedrich-Merz-Sehnsucht heraus, die aber eigentlich mit der Mitte der Bevölkerung wenig zu tun hat. Das heißt, die Frage ist ja auch, ob Angela Merkel vielleicht der einzige Widersacher in diesem Spiel war, weil sie sich nicht auf das Reproduzierende der Partei eingelassen hat, sondern tatsächlich eigentlich in die Mitte hineingestoßen hat, was dann aber natürlich die eigene Partei verunsichert.
Aber das würde bedeuten, und ich neige dazu zuzustimmen, dass Angela Merkel viel dichter an der Zeit, an der Gegenwart gewesen ist, als viele in der Partei. Und dasselbe spiegelbildlich bei der Sozialdemokratie. Das sind ja, also Esken und Walter Borjans sind ja auch Wiedergänger. Das ist ja Politik der Vor-Hartz-IV-Zeit, also vor Schröder. Kevin Kühnert, so, und auf der anderen Seite eben Friedrich Merz und die Vasallen. Das gehört ja alles nicht mehr in die Zeit. Das ist ja konzeptuell völlig überlebt. Das ist ja wie aus dem Museum geholt, das Ganze. Ja, völlig verrückte Geschichte. Und tatsächlich könnte, wenn wir das jetzt resümieren, die historische Bedeutung von Frau Merkel sein, dass sie doch sehr stark an der Zeit gewesen ist. Also sie ist nicht nostalgisch, sie ist nicht rückwärtsgewandt, sondern sie ist ja sehr pragmatisch, aber dann wenigstens in der Gegenwart, bis auf die Frage mit dem Klimawandel.
Man sagt Angela Merkel ja das Zitat nach, dass sie deswegen so wenig klassisch bürgerlich aufgetreten ist, dass wenn sie Stimmen gewinnen wollte, es nichts genützt hätte, eine FDP-Stimme zu klauen, weil sie wäre im gleichen bürgerlichen Lager gewesen. Hingegen eine von Rot-Grün zu klauen, wäre eine weniger dort und eine mehr bei uns quasi. Das heißt, Angela Merkel könnte nach dieser Sicht ein disruptives Element gewesen sein in eigentlich einem Gewerbe von Reproduktion.
Ja, ja, das macht Sinn. Und insofern werden sich dann die Historikerinnen und Historiker der CDU werden ihre historische Bedeutung besonders dann sehen, wenn der Niedergang auf dieser Ebene oder sozusagen das sich Verwirren im nostalgischen stärkerer Politikstil wird. Also man kann gewissermaßen dann im Negativ, wenn sie nicht mehr da ist, sehen, welche Bedeutung sie gehabt hat.
Würden Sie sagen, dass in diesem Wahlkampf sich die Kandidaten viel auf Sie beziehen oder dass eigentlich man Ihre Lehre eigentlich spürt?
Ich weiß nicht. Also sie war ja in dem Sinne nicht die Inhaltsvorgeberin. Das weiß ich nicht, ob man die Lehre in dem Sinne spürt. Aber man sieht ja an dem zumindest aktuellen Erfolg von Olaf Scholz, der ja der merkeligste Politiker dieser drei ist, die Sehnsucht oder, wenn man so will, das personelle Programm eine große Bedeutung hat. Ja, und wenn Scholz es gelingt, sie zu kopieren, steigen die Werte für die SPD. Was ja auch völlig irrational ist, weil die Partei steht ja nicht hinter ihm. Die ist ja sozusagen programmatisch ganz anders aufgestellt. Insofern gruselt es mir ja vor der nächsten Legislaturperiode. Das wird ja alles irgendwie mit so einer Dreierkoalition ohnehin grausam sein, also hinsichtlich des Grades der Selbstbeschäftigung und hinsichtlich der programmatischen Obdachlosigkeit.
Und traut man jetzt, wenn man eben Angela Merkel als dieses disruptive Element sehen würde, traut man es den anderen dreien zu, auch in ihren Parteien an der Nähe der Zeit zu sein? Oder ist es wieder eigentlich eine neue Phase der Selbstbeschäftigung?
Also ich würde dann in dem Fall sagen, Annalena Baerbock ist am dichtesten an der Zeit, also an den Problemen der Zeit. Und dramatischerweise ist es ja aber so, dass, glaube ich, die Veränderungsrhetorik und die Aufbruchrhetorik zum Stimmenverlust beiträgt, weil die Mehrheit der Leute alles wollen, aber keine Veränderung. Und umgekehrt der Scholz die Nichtveränderung am deutlichsten verkörpert. Also, aber für die Zukunftsfähigkeit des Landes ist das alles nicht gut.